Deutschlandfunk, Information und Musik.
An der Grenze zu Mexiko reißen amerikanische Beamte Familien auseinander, die illegal in die USA einreisen wollen. Die Bilder der weinenden Kinder gehen um die Welt. Am Berliner Breitscheidplatz sterben Menschen bei einem Terroranschlag und es dauert Monate, bis die Bundeskanzlerin den Angehörigen kondoliert. Und in Essen bricht ein Mann in einer Bankfiliale zusammen. Anstatt zu helfen, steigen die anderen Kunden über ihn hinweg, als wäre er ein lästiges Hindernis, das ihnen den Weg zum Geldautomaten versperrt. Alles so passiert in den letzten Jahren und alles Beispiele, die Journalistin und Autorin Melanie Mühl in ihrem jüngsten Buch zitiert und die sie zu folgender These bringen. Es mangelt zunehmend an Empathie und Mitgefühl in unserer Gesellschaft. Der Ton wird rauer, das Klima kälter, der Hass nimmt zu, die Hemmschwellen sinken. Ich habe Melanie Mühl gefragt, ist das nicht etwas zu alarmistisch? Kann man von solchen Einzelbeispielen wirklich auf das gesamtgesellschaftliche Klima schließen?
Also ich würde nicht sagen, dass das alarmistisch ist, ganz im Gegenteil. Das sind ja reale Fälle und da wurde auch gar nichts zugespitzt. Und wenn Sie sich zum Beispiel die Diskussion anschauen, die in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen hat, nämlich wie zum Beispiel Rettungskräfte, also Sanitäter und auch Polizisten, teilweise bei ihrer Arbeit behindert, beschimpft und bepöbelt werden, dann glaube ich, ist es nötig, genau darüber zu sprechen, was da eigentlich gerade passiert in der Gesellschaft und was man auch dieser Verrohung im Kleinen und im Einzelnen, aber eben dann doch sozusagen als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu deuten, was man dem entgegensetzen kann.
Lassen sich nicht aber auch viele Beispiele finden, die genau das Gegenteil beweisen, die durchaus von viel Mitgefühl und Empathie zeugen? Also zum Beispiel der Terroranschlag auf die zwei Moscheen in Neuseeland vor kurzem, nachdem dann so viele Neuseeländerinnen ein Kopftuch trugen, um eben ihre Solidarität mit den Muslimen zu demonstrieren?
Natürlich auch in unserer Gesellschaft. Ich meine, wenn man sich Deutschland anguckt, die ehrenamtliche Tätigkeit, die hier verrichtet wird von zahllosen Menschen, das ist natürlich ganz fantastisch. Da haben Sie vollkommen recht. Ja, das ist die eine Seite. Aber ich glaube, was irgendwie wenig bringt, ist, wenn man sagt, ach ja, alles super und es gibt doch auch viel Mitgefühl und die Menschen helfen doch und engagieren sich füreinander, zweifelsohne, das tun sie. Und dennoch ist es ja wichtig, genau auch den Finger immer wieder in die Wunde zu legen und sich zu überlegen, ja, aber was können wir denn tun, damit es noch besser wird, damit es noch besser funktioniert und damit wir im Alltag auch noch besser vielleicht miteinander umgehen und unseren Blick weiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch schärfen. Und ich finde es wichtig, sich zu fragen, der Fall in Essen mag singulär sein und er mag unglaublich brutal sein. Und gleichzeitig stellt sich doch die Frage, wie kann so etwas passieren? Und ich glaube, es gibt genug Anlässe, die wir vor Augen haben und die es geradezu erfordern, danach zu fragen, was läuft da eigentlich schief?
Und was läuft da schief? Wie erklären Sie sich diese zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft, die Sie da beobachten? Denn wir leben ja eigentlich in verhältnismäßig friedlichen Zeiten. Es geht uns wirtschaftlich gut. Das sind doch eigentlich die allerbesten Voraussetzungen, um nicht nur an sich selbst, sondern eben auch an die anderen zu denken.
Absolut. Natürlich, wir leben auf der Insel der Insel der Inseln, sage ich immer gerne. Und es geht uns tatsächlich gut. Und umso erstaunlicher ist natürlich auch die Entwicklung einerseits. Andererseits sind natürlich auch diese diffusen Ängste, die ja auch gefüttert werden durch Parteien, wie es die AfD vorbildlich leider betreibt, was ganz fürchterlich ist, also diese diffusen Abstiegsängste, die Angst zu kurz zu kommen, die Globalisierung, das nicht mehr verstehen, was passiert eigentlich um mich herum, was macht die Politik, was passiert in der Wirtschaft, wo komme ich eigentlich in diesem ganzen Räderwerk noch vor und werde ich nicht verschluckt? Also gerade in der Mittelschicht gibt es ja auch eine doch bemerkenswerte Angst vor sozialem Abstieg natürlich. Jetzt kommt dazu die Debatte ja schon seit längerer Zeit Wohnungsnot. Also werden wir verdrängt immer mehr eben aus unseren Innenstädten. Es ist nur noch was für Leute, die richtig viel Geld haben. Und das sind natürlich alles Punkte, die Unsicherheit schüren und die dann natürlich sozusagen auch, glaube ich, die Menschen so ein bisschen alarmistisch machen, was dazu führt, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren und erst alles Fremde dann erst einmal als große Bedrohung wahrnehmen.
Jetzt haben Sie gerade die Politik schon angesprochen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie der Ansicht sind, dass das Verhalten von Politikern in dieser Frage eine ganz entscheidende Rolle spielt? Also vielleicht anders gefragt, ein Donald Trump im Weißen Haus begünstigt die Verrohung der Gesellschaft und andersherum bräuchten wir vielleicht mehr Politiker, die Sätze sagen wie Merkels berühmtes »Wir schaffen das, um diese Entwicklung zu stoppen«?
Also ich bin absolut der Ansicht, dass Figuren wie Trump diese Verrohung verstärken, weil auf der einen Seite natürlich die Leute sehen, ach ja, das ist ein Politiker, das ist der mächtigste Mann der Welt, der nimmt sich das jetzt mal raus, ja, der sagt, was er denkt und der überschreitet jegliche Grenzen des Anstands und der Moral, offenbar geht das. Das kann ich auch oder das möchte ich auch machen oder das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, hört man ja erschreckenderweise teilweise auch von Menschen, die man bislang zu sehr reflektiert gehalten hatte. Und ich glaube natürlich schon, dass das so ein bisschen anstachelt. Hinzu kommt auch dieser hysterisch aufgeheizte Ton in den sozialen Medien. Ja, das sickert natürlich in den Alltag. Es sind alles kleine Blasen, in denen das dann stattfindet. Trump ist eine sehr große Geschichte, aber der Rest sozusagen, den kann man ja nicht trennen und sagen, das Verhalten ist in den sozialen Medien so und auf politischer Bühne so und das hat alles überhaupt gar keinen Einfluss auf unser eigenes Verhalten. Hat es natürlich schon, weil die Grenzen des Sagbaren kontinuierlich verschoben werden und das, finde ich, hat ganz schön an Fahrt aufgenommen.
Bräuchten wir dann also wieder mehr positive Vorbilder in der Politik? Also ich hatte ja gerade Merkel angesprochen, ja. Zum Beispiel Politiker wie Merkel, die sagen, wir schaffen das, damit diese Entwicklung gestoppt werden kann?
Also ich halte jetzt nichts von so weichgespülten Politikerreden, aber dieses Wir schaffen das hätte ganz gut vielleicht funktioniert, wenn dem Wir schaffen das eine Aufklärung, wenn sozusagen die Bevölkerung informiert worden wäre, was da eigentlich auf sie zukommt und was das auch heißt. Ich halte den Satz Wir schaffen das nach wie vor für einen sehr guten und wichtigen Satz und die Fehler sind eben danach passiert und was Sie gerade erwähnt haben, ich glaube schon, dass es solche Figuren, die natürlich eine bestimmte Form des Mitgefühls einerseits demonstrieren, das aber dann auch nicht sozusagen so was Schwammiges hat, sondern sich dann tatsächlich auch in politisches Handeln auf die eine oder andere intelligente Art und Weise übersetzen lässt, dass es schon enorm wichtig ist, dass man solche Figuren hat.
Wie kann man sonst noch dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft wieder empathischer wird? Also Kindern zum Beispiel muss man Empathie und Mitgefühl ja erst beibringen. Wie ist das bei Erwachsenen? Kann man diese Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, auch als Erwachsener noch erlernen?
Ja, man lernt ja das ganze Leben lang auch seine Empathiefähigkeit zu verbessern, wenn man das denn möchte. Also es funktioniert natürlich am besten auch im Alltag und im eigenen Umfeld und zwar dadurch, dass man seinen Blick erstmal schärft, dass man sich vielleicht auch zurücklehnt, bevor man vorschnelle Urteile trifft. Und ich beobachte mich da selbst ja natürlich auch. Man ist nicht jeden Tag in der wahnsinnig mitfühlenden Stimmung, weil man ja selbst irgendwie genug um die Ohren hat. Und manchmal hilft es sich irgendwie zurückzulehnen, vielleicht auch zu meditieren. Das ist ja nachweislich, was Empathietraining betrifft. Also ist auch wissenschaftlich belegt durch große Studien sehr hilfreich, um sich auf eine gewisse Art und Weise wieder zu erden und den Blick zu weiten, dass eben auch andere in diesem Feld auftauchen, die sonst einfach nur verschwinden.
Dass mehr Mitgefühl für den Einzelnen von Vorteil ist, das liegt auf der Hand, denn dem Mann, der in der Bank zusammengebrochen ist zum Beispiel, dem wird dann geholfen, er wird nicht ignoriert. Aber hätte mehr Mitgefühl auch einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen?
Ich glaube, wenn man Mitgefühl definiert, eben weg von dieser Empathieschiene, die ja erstmal bedeutet, Empathie, man lässt sich wegschwemmen von seinen Gefühlen und was auch eben zu emotionaler Überforderung führen kann, ist Mitgefühl ja etwas, was heißt, ich fühle mit, aber ich handle auch. Also bei Mitgefühl trifft Herz auf Verstand und ich glaube, dass diese beiden Komponenten Herz und Verstand, dass es davon eigentlich nie genug geben kann. Und dass es natürlich eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung hat. Und die Dinge beginnen ja immer im Kleinen. Deshalb, was Sie vorhin erwähnten, ist ja natürlich ungeheuer wichtig, die Empathiefähigkeit von Kindern zu stärken. Das betonen ja auch alle, die in diesem Forschungsbereich auch tätig sind und sich mit Kindern und Heranwachsenden beschäftigen, wie wichtig das ist, diese Fähigkeit eben nicht brachliegen zu lassen, sondern sie zu fördern, zu fördern, zu fördern.
Würden Sie also so weit gehen und sagen, Mitgefühl ist so eine Art Allheilmittel für unsere Gesellschaft? Wenn wir alle wieder mehr mitfühlen, dann lösen sich Phänomene wie Antisemitismus, wie Rassismus, wie Populismus in Luft auf?
Nein, um Gottes Willen. Das wäre
schön wär's.
Naiv und gefährlich und geradezu dumm. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Mitgefühl ist natürlich kein Allheilmittel, aber es hilft. es hilft und es hat ja sozusagen nicht nur eine Auswirkung für den anderen, wie jetzt zum Beispiel den zusammengebrochenen Rentner in der Essener Bankfiliale, sondern sie selbst verändern sich ja auch, wenn sie mit anderen anders umgehen. Es hat ja auch eine egoistische Komponente. Man fühlt sich ja selbst dabei wohl und besser. Das ist ja nichts Altruistisches. Das wird nicht die großen Probleme der Welt lösen, aber es wird vielleicht den Riss, der durch die Gesellschaft geht, zumindest ein bisschen kitten.
Stichwort Egoismus. In Ihrem Buch klingt es immer ein bisschen so, als wäre Egoismus wirklich etwas ganz Schlimmes, etwas, das es zu vermeiden gilt. Jetzt hat ja zum Beispiel jemand wie der Philosoph und Ökonom Adam Smith ganz was anderes gesagt. Er war der Meinung, der Egoismus ist eigentlich ein Segen für die Gesellschaft. Denn wenn der Bäcker seine eigenen Interessen verfolgt, Brötchen backt, um Geld zu verdienen, dann hat das Volk automatisch zu essen. Würden Sie ihm widersprechen?
Nein, ich würde ihm nicht widersprechen. Natürlich ist ein gesunder Egoismus wie auch ein gesundes Selbstbewusstsein, das ja nichts mit Narzissmus zu tun hat, unglaublich wichtig, auch dass man sich selbst behauptet. Und deshalb sage ich nicht Egoismus abschaffen, Mitgefühl heilt alles, sondern die Kernaussage ist ja, dass dieses Zusammentreffen von Herz und Verstand uns alle weiterbringt, im Einzelnen und dann auch im Großen. Wie gesagt, das ist jetzt kein Allheilmittel und wird auch nicht alles lösen. Und natürlich braucht es Egoismus. Ich bin auch egoistisch, wenn es angebracht ist. Aber ich finde eben alles in Maßen.